Mantrailing. Time to Shine. Der Podcast von Astrid Sperlich rund um Mantrailing als Enrichment. Um das Glitzern in die Augen von Menschen und Hunden zurückzubringen. Herzlich willkommen zu dieser, ja, durchaus kontroversen Folge meines Podcastes, nämlich frei nach Shakespeare, blind oder nicht blind? Das ist hier die Frage. Oder ist es eine Frage? Und wenn ja, welche Frage? Denn wenn es um das Thema blind, double blind oder Wissentrailen geht, dann kochen die Diskussionen gerne mal hoch. Und Begriffe wie Betrug oder geführtes Gassi werden im Zusammenhang mit dem nicht blinden Trailen, also dem wissenden Trailen, schnell in den Raum geworfen. Fangen wir mal mit der Definition an. Was bedeuten denn diese Begriffe eigentlich im Mantrailing-Training? Double blind bedeutet, dass keiner der beteiligten Menschen den Trailverlauf kennt, also weder der mit seinem Hund trailende Mensch noch irgendeine anwesende Begleitperson. Beim Blind Trail ist es so, dass die Begleitperson den Trailverlauf kennt, der trailende Mensch allerdings hat keine Kenntnis davon oder bekommt keine Kenntnis davon, aber die Begleitperson weiß es und könnte das ändern. Und dann gibt es den wissenden Trail oder auch manchmal Dog Trail genannt. Hier kennt die Begleitperson den Trailverlauf und der Trailer hat Kenntnis davon oder er bekommt Kenntnis davon. Das heißt, auch wenn wir anfangs als Blind Trail starten, kann durchaus in der Situation, wo es notwendig ist, die Begleitperson die Information über den Trailverlauf an den Trailer weitergeben. Schauen wir das Ganze mal an unter dem Blickwinkel von Wohlbefinden, also Trailen mit dem Enrichment-Gedanken. Ich und die TrainerInnen, die Bettina und ich beim IBH und für den IBH ausbilden, genauso wie die TrainerInnen, die ich in meiner Membership begleite, sehen Mantrailing als eine wunderbare Möglichkeit, Hunden und ihren Menschen Enrichment zu bieten. Also eine Beschäftigung, die gut tut und sinnvoll ist. Es geht um Wohlbefinden. Wir gestalten das Mantrailing-Training also so, dass Hunde und ihre Menschen eine wunderbare Gelegenheit haben, ihre Bedürfnisse zu erfüllen. Wir trailen, um Wohlbefinden bei Hund und Mensch zu erzeugen. Dabei achten wir natürlich darauf, dass die Bedürfniserfüllung der Menschen nicht zulasten der Hunde geht. In unserem Training wiegt Wohlbefinden schwerer als Leistung und Funktion. Und das ist eine bewusste Entscheidung, das ist eine Haltung. Die Erfahrung zeigt jedoch, wenn wir beim Trailen für Wohlbefinden sorgen, bekommen wir die Leistung des Hundes meist von ganz allein obendrauf. Für das Trailen mit dem Enrichment-Gedanken eignet sich das spurtreue Trailen, also das Trailen auf dem Geruchsband oder das Trailen auf der schweren Spur, besonders gut. Und warum das so ist, habe ich in der Podcast-Folge Trailen auf dem Geruchsband ausführlich beschrieben. Inzwischen gibt es im Blog ein Update, weil ich ein bisschen tiefer gegangen bin. In den Shownotes findest du das Update auch und die Verlinkung zu dem neuen bzw. überarbeiteten Blogartikel Trailen auf dem Geruchsband. Was ist das eigentlich, Trailen auf dem Geruchsband? Dieses Zeig mir, wo die Person gelaufen ist, anstelle von Finde die Person, egal wie, ist ein Lösungsansatz, den nicht alle Hunde von sich aus zeigen. Und diese Umstellung der gestellten Aufgabe müssen wir ihnen zunächst vermitteln. Dieser Schritt, den Hunden das Suchen auf dem Geruchsband beizubringen, lohnt sich jedoch extrem, denn danach können wir das Training deutlich bedürfnisorientierter gestalten, als wenn wir die Hunde über Hochwitterung suchen lassen. Und wie vermitteln wir dem Hund das Trailen auf dem Geruchsband? Mit dem bewährten Vorgehen, erwünschtes Verhalten zu verstärken und unerwünschtes Verhalten möglichst gar nicht erst ablaufen zu lassen. Und damit sind wir direkt beim wissenden Trailen. Denn wenn ich erwünschtes Verhalten, in diesem Fall also das Spurtreue-Trailen, verstärken möchte, muss ich, genau, wissen, wo die Spur ist. Und zwar nicht nur ungefähr, sondern wirklich exakt und zu 100% zuverlässig. Ich muss genau wissen, wo die Zielperson gelaufen ist. In dieser Anlernphase trainiere ich mit dem Hund ein erwünschtes Verhalten. Dabei nehme ich tatsächlich bewusst in Kauf, dass ich in dieser Übergangsphase die Selbstwirksamkeit des Hundes eben vorübergehend einschränke. Aber ich gewinne dadurch, dass ich dem Hund im Anschluss deutlich mehr echte Selbstwirksamkeit ermöglichen kann. Warum? Ja, weil ich beim Traillegen natürlich einen großen Einfluss darauf habe, welchen Weg der Hund bei einer spurtreuen Ausarbeitung dann tatsächlich auch laufen wird, nämlich den Weg auf der Spur. Wie genau geht jetzt also die Vermittlung des Trailens auf dem Geruchsband? In dieser Anlernphase verstärke ich das Suchverhalten des Hundes, wenn er auf dem Geruchsband bleibt. Und ich verhindere, dass er über die Hochwindsuche zum Erfolg kommt. Passende Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, nenne ich Setup for Success. Ich gestalte also das Training so, dass es dem Hund möglichst leicht fällt, das erwünschte Verhalten zu zeigen und unerwünschtes Verhalten gar nicht erst entsteht oder sich schnell beenden lässt. Im Klartext, ich sorge im Training dafür, dass es für den Hund einfach ist, sich für den Verbleib auf dem Geruchsband zu entscheiden und lasse ihn nicht in die falsche Richtung laufen. Das Wissen der Trailen ist für mich wie eine didaktische Schwimmhilfe. Es gibt dem Hund Sicherheit und Struktur, während er lernt, seine Suchstrategie stabil und selbstständig anzuwenden. In der Praxis bedeutet das, der Mensch folgt seinem Hund in dieser Trainingsphase nur dann, wenn der Hund auf dem Geruchsband bleibt. Verlässt der Hund das Geruchsband, bleibt der Mensch stehen und lässt nur die Leine laufen, sodass der Hund ohne Motivationskonflikt umdrehen und eine andere Entscheidung treffen kann. Wenn ich dieses Vorgehen KollegInnen gegenüber erwähne, kommt in der Regel sofort der Einwand, aber dabei lernt der Hund doch, dass er sich einfach an seinem Menschen orientieren kann, um ans Ziel zu kommen. Und das ist ein berechtigter Gedanke, denn ja, ein Hund könnte das lernen. Wie wahrscheinlich das ist, hängt jedoch stark davon ab, wie das gesamte Training gestaltet wird. Aber darauf komme ich später nochmal zurück. Warum ich also trotzdem diesen Weg des wissenden Trailens gehe? Weil wir uns gar nicht verhalten können. Gerade weil der Hund beim Trailen an der Leine ist und gemeinsam mit uns unterwegs ist, kommunizieren wir, ob wir wollen oder nicht, ständig mit ihm. Wir können uns ja nicht in Luft auflösen. Das heißt, wir beeinflussen den Hund immer. Egal, ob wir etwas tun oder bewusst nichts tun. Es hat immer eine Wirkung auf den Hund. Und dabei spielt es keine Rolle, ob wir wissen, wo der Trail verläuft oder nicht. Wir beeinflussen immer. Die Frage ist nur, ob wir das wohlwollend tun oder kritisch. Ob wir den Hund den Erfolg ermöglichen oder ihn durch unbewusstes, nicht zielführendes Verhalten scheitern lassen. Und genau hier kommt Paul Watzlawick ins Spiel und seine Kommunikationsaxiome. Denn das, was ich eben beschrieben habe, ist im Grunde nichts anderes als das erste Axiom der Kommunikation nach Paul Watzlawick. Man kann nicht nicht kommunizieren, denn jede Kommunikation, nicht nur mit Worten, ist Verhalten. Und genauso wie man sich nicht nicht verhalten kann, kann man nicht nicht kommunizieren. Das bedeutet, da wir uns nicht nicht verhalten können, kommunizieren wir immer mit dem Hund. Der Wunsch, den Hund nicht zu beeinflussen, ist beim Trailen praktisch unmöglich, selbst dann, wenn wir den Verlauf des Trails gar nicht kennen. Werfen wir nun gleich mal einen Blick auf das zweite Axiom und wenden es aufs Mansplaining an. Das lautet: Jede Kommunikation hat einen Inhalts- und einen Beziehungsaspekt, wobei letzterer den ersten bestimmt. Das heißt auf gut Deutsch: Hinter jeder Botschaft steckt immer eine Beziehungsintention, also wie ich etwas meine und nicht nur, was ich tue. Nehmen wir mal ein Beispiel aus dem Trail-Alltag. Folgende Situation: Der Mensch folgt dem Hund an einem Entscheidungspunkt, also bei einer Abbiegung. Er geht also mit. Der Inhaltsaspekt lautet: Der Mensch verstärkt die Bewegung in diese Richtung. Konkret, er übt durch das Mitgehen einen mehr oder minder großen Druck auf den Hund aus, was für den Hund einen kleinen Konflikt auslösen kann oder auch einen großen Konflikt, wenn er eigentlich wieder umdrehen wollte. Dann haben wir noch den Beziehungsaspekt und hier kommt es einfach darauf an, welche Haltung dahinter steckt. Beim wissenden Trailen in der Anlernphase lautet der Beziehungsaspekt: Ich unterstütze dich. Ich mache dir die richtige Entscheidung leicht. Beim Blind- oder Double-Blind-Trailen hingegen: Du entscheidest. Du bist auf dich allein gestellt. Ich nehme dabei in Kauf, dass ich dem Hund die richtige Entscheidung vielleicht schwer mache. Dahinter kann sowohl ein "Ich vertraue dir, weil du stark bist", als auch ein "Ich prüfe dich, ob du es kannst" stecken. Beides impliziert aber: Ich lasse dich an nicht zielführendem Verhalten auch scheitern. Beim Blind oder Double Blind steht also eher der Funktionsgedanke im Vordergrund. Der Hund muss leisten. Er muss auch dann klarkommen, wenn der Mensch es ihm schwer macht. Beim wissenden Trailen hingegen steht der lehrende und wohlwollende Aspekt im Mittelpunkt. Es gibt jetzt aber noch weitere Axiome von Paul Watzlawick. Machen wir mal mit dem dritten weiter. Das lautet: Die Natur einer Beziehung ist durch die Interpunktion der Kommunikationsabläufe seitens der Partner bestimmt. Klingt sperrig, oder? Was ist gemeint damit? Eigentlich ist es ganz einfach, nämlich: Kommunikation ist immer Ursache und Wirkung. Ein ständiger Wechsel von Aktion und Reaktion. Das, was du tust, löst beim Gegenüber eine Reaktion aus. Und diese Reaktion wirkt wiederum auf dich zurück. So entsteht ein Kreislauf. Das kann konstruktiv oder im ungünstigsten Fall ein destruktiver Teufelskreis werden. Oder eben ein Ghost Trail. Oder eben ein Hund, der an Kreuzungen stehen bleibt, weil er seine Entscheidung nicht umsetzen kann. Ein Hund, der seine Aufgabe erst lernt, zeigt anfangs noch kein zuverlässiges Trailverhalten. Und nein, es liegt nicht einfach in der Natur der Hunde, der Spur eines fremden Menschen zu folgen und ihn zu finden. Dieses Verhalten müssen wir systematisch aufbauen. Und darüber habe ich in einer meiner letzten Podcast-Folgen gesprochen, nämlich dem Antrailen. Auch das verlinke ich nochmal in den Shownotes. Aber zurück zum Ausgangspunkt. Ein Mensch kann beim lernenden Hund noch nicht sicher erkennen, ob der Hund das Geruchsband verlässt oder noch drauf ist. Beim Blind oder Double Blind gehen wir also immer das Risiko ein, dem Hund das Lernen seiner Aufgabe unnötig schwer zu machen. Nehmen wir wieder das Beispiel von vorhin. Der Mensch folgt dem Hund an einem Entscheidungspunkt. Er geht also mit. Wie schaut das aus beim wissenden Trailen in der Anlernphase? Wenn der Hund auf dem Geruchsband bleibt, folgt der Mensch. Und weil der Mensch folgt, geht der Hund ohne zu zögern weiter. Er bleibt also sicher auf dem Geruchsband. Hier ist die Ursache und die Wirkung der Kommunikation konstruktiv. Denn die Verknüpfung Geruchsträger, Geruchsband, Zielperson, Jackpot ist einfach möglich. Beim Blind oder Double Blind müssen wir jetzt unterscheiden, in welchem Ausbildungsstadium der Hund ist und ob er auf dem Geruchsband bleibt oder es verlässt. Hier sind jetzt mal die Varianten. Fangen wir mal an mit einem Hund, der seine Aufgabe erst lernt und der auf dem Geruchsband bleibt. Der Mensch folgt ihm, weil der Mensch folgt, geht der Hund ohne zu zögern weiter. Die Folge? Die Verknüpfung Geruchsträger, Geruchsband, Zielperson, Jackpot ist einfach möglich. Also, wie oben, eine konstruktive Situation. Ein Hund, der seine Aufgabe erst lernt, aber das Geruchsband verlässt und der Mensch folgt dennoch, der Hund läuft deswegen weiter und der Mensch folgt ihm und der Hund dreht nicht ab, das ist ein Teufelskreis. Und die Verknüpfung Geruchsträger, Geruchsband, Zielperson, Jackpot kann hier nicht entstehen. Der Hund kann die Strategie spurtreu trailen gar nicht lernen. Nächster Punkt. Ein Hund, der seine Aufgabe bereits etwas verstanden hat und auf dem Geruchsband bleibt. Weil der Mensch ihm folgt, wird dieses Verhalten verstärkt. Der Hund läuft also weiter auf dem Geruchsband, der Mensch folgt und das ist wieder konstruktiv. Wir festigen also wieder die Verknüpfung Geruchsartikel, Geruchsband, Zielperson und Jackpot. Und ein Hund, der seine Aufgabe bereits etwas verstanden hat und dann das Geruchsband verlässt und der Mensch folgt ihm, da realisiert der Hund, dass er nicht mehr auf dem Geruchsband ist. Aber der Mensch folgt ihm trotzdem. Und das kann diesen Hund in einen Motivationskonflikt bringen. Das Umdrehen zurück auf das Geruchsband wird schwerer, weil der Mensch ihm ja folgt und dadurch Druck ausübt. Und hier wird's jetzt spannend. Denn bricht dieser Hund ein und entscheidet sich in seinem Motivationskonflikt fürs Weiterlaufen, weil der Mensch ihm ja hinterherläuft und der Mensch folgt weiter, dann haben wir wieder einen Teufelskreis und in diesem Fall einen Hund, der einen Ghost Trail läuft. Wir könnten jetzt den Spiel natürlich auch umdrehen und die ganzen Szenarien noch durchspielen, wie das ausschaut, wenn der Mensch stehen bleibt und nicht sofort mitgeht. Aber ich sag's euch, das wird richtig knifflig. Denn dann kommt's nämlich noch drauf an, ob der Hund nur verzögert, aber in die eingeschlagene Richtung weitergeht, oder ob er stehen bleibt, abdreht und in eine andere Richtung läuft, oder ob er stehen bleibt und gar nichts mehr macht. Denn wie und wann sich der Mensch nach dem Stehenbleiben wieder bewegt, spielt natürlich eine große Rolle. Und wir wissen ja, wir können nicht beeinflussen. Also auch stehen bleiben ist Beeinflussung. Du verstehst? Dann wird's richtig tricky. Und immer dann, wenn der Mensch beim Blind oder Double Blind dem Hund schließlich in eine Richtung folgt, die nicht auf dem Geruchsband liegt, torpedieren wir die korrekte Verknüpfung Geruchsartikel, Geruchsband, Zielperson, Jackpot. Aber wie gehen wir nun mit Hunden um, die bereits verstanden haben, was ihre Aufgabe ist? Und da kommt das Hinterfragen ins Spiel. Wann wird also das bewusste Hinterfragen einer Entscheidung sinnvoll und wie lange bleibt es eher unfair? Wie gesagt, mein Ziel beim Mantrailing ist es, Wohlbefinden zu erzeugen, nicht Leistung einzufordern. Aber natürlich gibt es Hunde, die diese didaktische Schwimmhilfe des wissenden Trailens früher oder später auch gar nicht mehr brauchen. Sie haben verstanden, wie sie sich auf dem Geruchsband selbstständig orientieren und Abweichungen davon korrigieren können. Wir können also bei diesen Hunden die Schwimmhilfe mal weglassen. Aber wir sind immer bereit, den Rettungsring jederzeit zu werfen. Und um im Bild des Schwimmenlernens zu bleiben, ich lasse diese Schwimmhilfe auch erstmal im Hallenbad weg. Und wenn das Schwimmen dort sicher klappt, dann wagen wir den Schritt ins freie Wasser, vielleicht in einen See, später auch mal ins Meer mit unterschiedlichem Wellengang. Aber ganz ehrlich, nicht jeder muss im Bermuda-Dreieck schwimmen können. Kommen wir zurück zum Mantrailing. Was bedeutet also dieses Schwimmhilfe weglassen konkret? Wir hinterfragen also die Entscheidung des Hundes bewusst und wir beobachten, ob er auch gegen unsere Körpersprache bei seiner gewählten Richtung, bei seiner Entscheidung bleibt. Wir kennen dabei den Trailverlauf und dann loben wir den Hund natürlich für den Verbleib auf dem Geruchsband und können dieses Verhalten damit gezielt stärken. Und zurück zum Bild der Schwimmhilfe. So können wir also erkennen, ob der Hund auch ohne Schwimmhilfe schwimmen kann oder ob er noch untergeht. Wie schaut das jetzt in der Praxis ganz konkret aus? Sobald ich also von einem Hund sicher weiß, dass er seine Aufgabe verstanden hat und wie ich das überprüfe, hast du in dem Blogartikel, wen oder was der Hund wirklich sucht, schon erfahren. Es gibt es auch als Podcast-Folge, ich verlinke es dir in den Shownotes. Wenn also ein Hund seine Aufgabe sicher verstanden hat und bei der Umsetzung seiner Entscheidung sehr sicher ist, also auch dann gut wieder auf das Geruchsband zurückarbeitet, falls er davon abkommt, dann plane ich mal ein, eine seiner Entscheidungen bewusst zu hinterfragen. Das sieht dann so aus. Der Mensch bleibt mal stehen, obwohl der Hund weiterhin auf dem Geruchsband ist. Und wenn der Hund dann nicht einknickt, sondern standhaft seine eingeschlagene Richtung fortsetzen möchte, wird er sofort gelobt und der Mensch geht wieder mit. Dazu ist natürlich die Kenntnis des Trailverlaufes wichtig. Oder im umgekehrten Fall, wenn der Hund das Geruchsband verlässt, geht der Mensch auch mal bewusst mit und er drückt ihn dadurch bewusst weiter. Wenn der Hund mental stark genug ist, wird er sich dennoch zurück auf das Geruchsband arbeiten. Auch das wird natürlich sofort gelobt und der Mensch geht in die Richtung des Geruchsbandes wieder mit. So stärken wir den Hund in seiner Entscheidung für das Geruchsband und gegen die Körpersprache seiner Bezugsperson. Und der Punkt, ab dem der Hund die Spur über die Körpersprache stellt, der entsteht nicht zwingend von alleine. Ich gestalte also die Setups, die diese Erkenntnis ermöglichen, aber ohne den Hund zu überfordern. Und mit der Suche auf dem Geruchsband geben wir dem Hund eine Strategie mit Erfolgsgarantie und ohne Frust, der bei der Suche über Hochwind doch deutlich schneller entstehen kann. Und so muss der Hund bei dieser mit Geruch assoziierten Aufgabe gar nicht erst auf diesen Trick zurückgreifen, sich an seinem Menschen zu orientieren. Denn er hat ja eine Strategie mit Erfolgsgarantie über die Nase. Und so resultiert Selbstständigkeit aus Verständnis und kein kluger Hans aus Verunsicherung. Dieses gezielte Hinterfragen, das ist kein Test, sondern das ist eine Bestätigung der Kompetenz des Hundes. Ich bestätige dem Hund explizit, ich sehe, dass du weißt, was du tust und das ist großartig und ich folge dir. Ich fasse zusammen. Für mich ist die hohe Kunst beim Trailen, dem Hund seine Aufgabe so zu vermitteln, dass er verinnerlichen kann, dass der Verlauf der Spur bedeutender ist als das beobachtete Verhalten des Menschen und er sich dabei stets sicher fühlt. Ich schmeiße ihn also nicht einfach ins Wasser, sondern ich bringe ihm vorher Schwimmen bei. Ich möchte, dass er mental stark genug werden kann, sich auch gegen die Körpersprache seines Menschen durchzusetzen, also weiterzugehen, wenn der Mensch stehen bleibt oder umzudrehen, auch wenn der Mensch ihm folgt. Aber ich überzeuge mich erst davon, dass er sich über Wasser halten kann und Freude dabei hat. Erst dann lasse ich ihn ohne Schwimmhilfe schwimmen. Dann aber habe ich einen Hund, der reif für einen Double Blind ist. Dann habe ich einen Hund, von dem ich sicher weiß, dass er die Spur verfolgt, unabhängig davon, wie ich mich bewege. Und das Ganze ohne in einen Motivationskonflikt zu geraten. Und um wieder auf das Schwimmhilfebild zurückzukommen, ich wäge natürlich gut ab, ob die Umgebung für den Hund das Hallenbad, ein See oder das Meer mit starker Strömung ist. Denn wenn das Schwimmen im Hallenbad ohne Schwimmhilfe schon gut klappt, heißt das noch lange nicht, dass man reif fürs Bermuda-Dreieck ist. Kommen wir wieder zurück zum Mantrailing. Also, erst dann, wenn der Hund sich gegen die Körpersprache des Menschen durchsetzt, ohne in einen Motivationskonflikt zu geraten, ist für mich dieser Hund reif für den Double Blind. Und dahin zu kommen, ist ein Lernprozess. Einen Hund zu bekommen, der das kann, ist ein mögliches Ziel, aber nicht die Ausgangssituation. Und genau diese Kompetenz ist für mich aber die Voraussetzung, um mit einem Hund in einen Double Blind zu gehen. Ich finde es nicht zielführend und ehrlich gesagt auch dem Hund gegenüber nicht fair, diese mentale Stärke von Beginn an zu verlangen. Und schon gar nicht, wenn wir für Wohlbefinden trailen und nicht für Leistung. Beim Mantrailing als Enrichment ist jedoch diesem Leistungsziel ein anderes übergeordnet, nämlich Wohlbefinden. Es ist ein bewusstes Angebot für Mensch-Hund-Teams, die vielleicht Baustellen im Alltag haben. Für Hunde, bei denen mentale Stärke nicht einfach vorausgesetzt werden kann und vielleicht auch nur sehr kleinschrittig und langwierig erreicht werden kann. Ein Hund, der zum Beispiel die Erfahrung machen musste, dass Ungehorsam, in Anführungszeichen, vom Menschen bestraft wurde, wird sich lange nicht bewusst gegen die Körpersprache seines Menschen stellen. Und da unser Ziel Wohlbefinden und nicht Leistung ist, kann ich hier weiterhin Wissen trailen und trotzdem mein Ziel fürs Training erreichen. Weil wir diesem Hund wohlwollend begegnen und die Aufgabe so gestalten, dass er Erfolgserlebnisse sammeln kann. Auch dieser Hund wird mit der Zeit mutiger werden und dann kann Selbstwirksamkeit überhaupt erst entstehen. Und das sind dann die Momente, die Mensch und Hund ein Glitzern in die Augen zaubert. Das war's schon mit dieser Podcast-Folge von Mantrailing – Time to Shine, dem Podcast von Astrid Sperlich. Weitere Informationen zu mir findest du auf meiner Website www.astrid-sperlich.de. Ich freue mich, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder dabei bist, wenn es heißt Mantrailing – Time to Shine.